Um welche Akten erst einmal zur Einführung geht es?
Es geht um ein besonderes Archiv, was Verdächtige der Kollaboration mit den deutschen Besatzern im Zweiten Weltkrieg, also zwischen 40 und 45, beinhaltet. Hat insgesamt 425.000 Namen von Verdächtigen, von denen ein Teil wohl etwa 20% nach dem Krieg auch berichtet, also vor dem Richter wurde, vor dem Richter landete. Das ist ein besonderes Archiv, das heißt CABR wird es abgekürzt und geht eben um solche Menschen, Niederländer, die, wie es heißt, im Krieg falsch waren, also auf der falschen Seite der Geschichte standen oder davon verdächtigt wurden.
Vielleicht willst du das noch ein bisschen anschaulicher machen? Das ist eine riesen Datenmenge. Was sind da für Dokumente zu finden?
Sehr gerne. Du hast also erstmal gerade noch mal eine Einschätzung gelesen von einer Archivarin im Nationalen Archiv, also wo dieses besondere Archiv in Den Haag auch gelagert ist. Die sagte, dass es sich handelt um Akten von den schlimmsten Judenjägern. Das sind Leute, die die Juden und Jüdinnen verraten haben gegen Kopfgeld, was die Nazis hier also ausgesetzt haben, bis hin zu Menschen, die vielleicht irgendwelcher vermeintliche sehr viel kleineren Vergehen verdächtigt wurden, also und alles dazwischen, Sachen, die nicht bewiesen sind, bis zu wirklich schweren Kriminellen. Und die persönlichen Akten, nach denen du fragtest, oder überhaupt die Akten, das sind also Gerichtsakten zum Beispiel von Befragungen von Leuten, gegen die schon Verfahren eingeleitet wurden, bis hin zu auch persönlichen Akten oder persönlichen Dokumenten, Fotos, Briefen. Jemand, als ich im Archiv war, als es dort offen gemacht wurde, am 2. Januar erzählte, was dort zum Teil passierte, ist einfach, dass Verdächtige, die festgenommen wurden zum Beispiel, wenn die an einem Schreibtisch in einem Büro, wo sie saßen, festgenommen wurden, dann wurde einfach so der ganze Schreibtisch einmal abgeräumt und alles, was da drauf lag, galt dann als mögliches Beweismaterial. Das heißt, es gibt eben auch sehr viel persönliche Sachen oder dienstliche Sachen, die auch in diesen Archiven lagern.
Also zum Beispiel auch Tagebücher oder solche Dinge.
Genau.
Die Datenschutzbehörde sah nun einen Verstoß gegen das Archivgesetz und die Datenschutzverordnung durch die geplante digitale Zugänglichmachung durch das Nationalarchiv. Inwiefern?
Die beziehen sich darauf, dass eigentlich nicht prinzipiell Beschwerden vorliegen gegen die Tatsache, das online zu setzen, sondern die Modalitäten, wie das stattfinden soll. Das heißt, dass alle Leute unbeschränkt jederzeit von jedem Computer Zugang haben sollen, weswegen es jetzt erstmal auf eine Zwischenlösung hinausgelaufen ist, dass wenn man diese Archive befragen will, man das im Archiv, im Nationalarchiv selber machen muss. Es geht also nicht, dass das an deinem eigenen Computer geschieht. Das heißt, im Prinzip ist es eine Frage von wer hat wann und von wo aus Zugriff. Und das sieht eben die Datenschutzbehörde als nicht gegeben, dass bei dieser Modalität, wie man sie jetzt hat oder haben wollte, dass dort das Datenschutzgesetz und die Privatsphäre ausreichend geschützt sind.
Also jetzt ist es nicht so, dass ich irgendwo am PC sitzen kann, auf die Seite des Nationalarchivs gehen kann und dort recherchieren kann.
Nee, du kannst natürlich und du und jeder und jeder andere auch kann vom eigenen Computer aus oder von jedem Computer natürlich auf die Seite des Nationalarchivs gehen. Und was man dort machen kann, ist jetzt tatsächlich eine Neuerung. Man kann eine Liste von Namen, ein Register quasi von Namen, die in diesem verdächtigen Archiv genannt werden, die kann man befragen und dort kann man suchen nach Leuten. Ich habe das gerade nochmal gemacht, man sieht dann also auch Namen, man sieht Geburtstage, Geburtsorte. Man sieht allerdings nicht mehr, das heißt, man kann auf diese Namen klicken und dann sieht man zum Beispiel, oha, da ist jemand, den ich suche, der steht da drin. Man kann aber online eben nicht weiter gucken. Wenn man zu dieser Person dann mehr Informationen befragen will, dann kann man das vor Ort tun im Nationalarchiv in Den Haag. Das ist relativ problemlos, da kommt man, abgesehen natürlich von der großen Wartezeit, weil es ist Andrang jetzt, aber sonst sind die natürlich bereit, dir dann deine Akten, die du einsehen willst, dort beiseite zu legen und für dich bereitzuhalten.
Im Archiv befinden sich Akten von zahlreichen Menschen, die verdächtigt wurden, mit den Nazis kollaboriert zu haben. Der ganz überwiegende Teil der Menschen wurde nicht verurteilt. Ist es da unter rechtsstaatlichen Gesichtspunkten nicht gut nachvollziehbar, dass die Daten von Personen, die eben nicht verurteilt wurden, nicht einfach digital zugänglich gemacht werden?
Das ist absolut nachvollziehbar. Das heißt, deswegen ist natürlich auch jetzt diese Regelung so getroffen, wie sie getroffen ist. Wenn es da Bedenken gibt, dann hast du von rechtsstaatlichem Standpunkt aus natürlich die Verpflichtung, dich damit auseinanderzusetzen und zu sehen, dass das den Bestimmungen entsprechend geschieht. Und wenn es Bedenken gibt, musst du dich mit denen natürlich auseinandersetzen. Das ist sehr nachvollziehbar. Es gibt noch mehr Grund eigentlich, damit vorsichtig zu sein. Einen Satz noch gerade, dann komme ich auf den Grund näher. Was wir in den Niederlanden zum Teil haben, ist gerade natürlich eine Situation, wo ein Konflikt besteht zwischen einem öffentlichen Interesse daran, dass Archive öffentlich gemacht werden, öffentlich zugänglich und zwar so weit wie möglich. Und es geht natürlich dabei darum, das online zugänglich zu machen, auch zum Beispiel für Angehörige, die auch heute betagt oder hochbetagt sind, die zum Beispiel nicht einfach so ins Nationalarchiv kommen können, weil sie das gesundheitlich nicht schaffen, weil sie in zum Beispiel Israel oder den USA oder sonst wo auf der Welt wohnen und sich nicht leisten können, in die Niederlande zu kommen. Das ist einer der Punkte, der wesentlichen Punkte, die dafür spricht, das online öffentlich zu machen. Dagegen steht natürlich dein vorgebrachtes Bedenken, was auch sehr viele andere Leute haben. Moment, das muss allerdings natürlich gewissen rechtsstaatlichen Standards genügen und Privacy und Datenschutz muss natürlich gewährleistet sein. Das heißt, das sind eigentlich die beiden Punkte, die gegenüberstehen. Und man sieht natürlich an der Regelung, die jetzt getroffen ist, daran, dass dieser Konflikt gerade auch ausgetragen wird. Und es soll zum Beispiel überlegt werden, das Datenschutzgesetz zu ändern, um entsprechend, wenn ein großes öffentliches Interesse besteht, möglicherweise dann doch Archive und das Interesse an der Öffnung der Archive höher zu bewerten als die Datenschutzprinzipien. Aber es ist eine knappe Geschichte.
Auch jenseits dieser Frage der Digitalisierung, dieses Archiv ist jetzt zugänglich, zumindest vor Ort in Den Haag. Es ist ein riesiges Archiv. Zugänglich ist es, so wie ich das verstanden habe, jetzt für Nicht-WissenschaftlerInnen jetzt wirklich seit Beginn des Jahres. Wie wird denn in den Niederlanden über diese Archivöffnung im Allgemeinen diskutiert?
Einen kleinen Aspekt noch, das riesige Archiv ist tatsächlich so, es umfasst, wenn du das so entlang läufst, 3,8 Kilometer, also es sind unglaubliche Mengen von Akten. Deine Frage jetzt, die Diskussion ist tatsächlich kontrovers, denn es gibt diese beiden Punkte, es gibt die Leute, die sagen Datenschutz, es gibt die Leute, die sagen Öffnung, das muss geschehen und zwar so weit wie möglich. Und es gibt die Pattstellung dazwischen und dann gibt es natürlich noch die große gesellschaftliche Konfrontation, möchte ich nicht sagen, denn es gibt natürlich keine Leute, die die Kollaboration rechtfertigen. Es gibt allerdings sehr wohl, wie es Nachkommen gibt von Opfern, da gibt es Nachkommen von Kollaborateuren, also auch die Leute, die, wie es in den Niederlanden heißt, immer Faut waren im Krieg, also die auf der falschen, der fauten Seite der Geschichte standen und die möchten natürlich, dass das mit großer Sorgfalt geschieht. Das heißt, es ist natürlich nicht in der Sache eine Auseinandersetzung, wie es ist klar, dass Kollaboration natürlich völlig moralisch und ethisch verurteilt ist unter jeden Gesichtspunkten. Aber es gibt Leute, die Nachfahren sind von eben Kollaborateuren, was zum Beispiel in kleinen Dörfern, kleinen Gemeinschaften, wo jeder jeden kennt, heute immer noch eine sehr heikle Geschichte sein kann. Unter anderem deswegen, weil dieses Land erst sehr spät begonnen hat, relativ spät begonnen hat, sich eigentlich von dieser eigenen Lebenslüge zu verabschieden, dass man eigentlich alle komplett zusammen im Widerstand saß gegen die Nazis. Das war natürlich nicht so.
Ja, Stichwort diese Lebenslüge. In der Tat schreibst du mit rund 102.000 Ermordeten, 3/4 der jüdischen Bevölkerung hatten die Niederlande die relativ höchste Opferzahl im besetzten Westeuropa. Wie passt das zur Erzählung, dass der Widerstand gegen die Nazis gerade in den Niederlanden so groß war?
Ja, es passt insofern zu der Erzählung, dass man sich natürlich nach dem Krieg lange nicht mit der Vergangenheit überhaupt beschäftigen wollte, dass man auch Jüdinnen und Juden, die aus Überlebende, die aus den Camps der Nazis zurückgekommen sind, mit sehr viel Kälte und sehr viel Desinteresse behandelt hat, sich sehr wenig um sie kümmern wollte, um die Opfer, sehr wenig um das, was in diesem Land geschehen ist. Aus dieser Haltung geht das natürlich hervor. Also Desinteresse, mangelnde Bereitschaft, sich damit auseinandersetzen zu wollen, schafft natürlich einen gewissen Diskursraum, in dem eine Version auf die eigene Rolle in der Geschichte insofern die Überhand behalten kann, dass man selbst gut im Widerstand war und wenig mit den Nazis kollaboriert hat. Natürlich ist das dann irgendwann aufgebrochen und man begann sich dann mit einigen Jahren später, als es hätte sein können, dann doch mit zu beschäftigen.
Die Mitgliederzahlen in nationalsozialistischen Organisationen in den Niederlanden war, muss man sagen, auch relativ hoch, so wie ich das verstanden habe.
Genau, und es gab den NSB, also die nationalsozialistische Bewegung hier. Es gab natürlich auch Leute, die sich aus einer ideologischen Richtung damit identifizieren konnten. Ne? Denn man sah sich auch so als Deutschland nah an und möglicherweise Mitglied so einer germanischen Rasse. Also dadurch konnte die Ideologie hier natürlich schon auf Fuß fassen.
Und zu den Akten noch einmal. Du hast jetzt angedeutet, gerade was kleinere Gemeinden angeht, haben mögliche Informationen aus dem Archiv zu NS-Kollaborateuren immer noch gesellschaftliche Sprengkraft, oder?
Ja, das haben sie, also zumal, wie gesagt, in kleinen Gemeinschaften. Und es gibt einen weiteren Punkt, den ich gerade andeutete, dann ging ja wieder vom Radar runter, aber ich möchte ihn gerne unbedingt noch anhängen. Denn es ist eine weitere Geschichte geschehen, die vier Tage nach der Öffnung am 2. Januar, also der Nicht-Online-, der Offline-Öffnung und zugänglich machen dieser Archive, bemerkte eine Frau, eine jüdische Historikerin, dass Vorfahren von ihr, die auch von den Nazis ermordet wurden, auch auf dieser Liste stehen, auch auf der Liste der Namen, die zugänglich sind, ne, dieses Registers, das ich eben erwähnte. Das heißt, es sind tatsächlich auch Opfer dort drauf, jüdische Opfer, die auf einer Liste, auf einem Register erschienen sind innerhalb dieses Nationalarchivs, wo eigentlich Verdächtige draufstehen. So. Das heißt, man hat eigentlich eine Liste, wo man sagt, gut, das sind Verdächtige. Nicht alle sind vor dem Richter gelandet, so. Möglicherweise ist es nur ein Verdacht und es steht nichts dahinter. Solche Fälle soll es geben. Nun hat sich herausgestellt, dass unter welchen Umständen noch immer, es ist alles ungeklärt, sind tatsächlich mehrere Namen von jüdischen Opfern der Nazis darauf gelandet. Das kann zum Beispiel dadurch geschehen sein, dass die nach dem Krieg ausgesagt haben oder Angehörige von ihnen, Überlebende, haben nach dem Krieg ausgesagt. Und dadurch sind ihre Namen irgendwo aufgeschrieben und fälschlicherweise darin auf dieser Liste gelandet. Das heißt, es ist ein Punkt natürlich, der vom jetzigen Standpunkt aus gesehen dazu aufruft und dazu mahnt, man muss sich diese Sachen sehr genau angucken, was dort geschehen ist, um zu wissen, wie man mit diesen Archiven weiter verfährt. Im Rahmen wie ja, man muss sie öffentlich machen, aber es muss tatsächlich, wie du auch schon sagtest, gewissen Standards genügen, zumal wenn solche Sachen offensichtlich dort geschehen sind.
Dazu dann als Abschlussfrage nach der Entscheidung der Datenschutzbehörde, wie geht's jetzt weiter mit den Archivdaten? Siehst du noch eine Chance für eine weitere digitale Zugänglichmachung?
Ja, das auf jeden Fall, denn ich denke, auf langfristige Sicht wird an der digitalen Zugänglichmachung keinen Weg vorbeiführen. Allerdings, was jetzt interessant ist, ist in den nächsten Monaten, auf sowas wird es natürlich rauslaufen, das ist echt ein langfristiger Vorgang, wird man sich über die Modalitäten unterhalten müssen. Die Regierung ist dabei, der Minister für Kultur und Bildung hat angekündigt, dass das Datenschutzgesetz möglicherweise übersehen wird, wie gerade angekündigt, also überarbeitet, dass man in einem Einzelfall abwägen kann, Archive trotzdem zu öffnen. Allerdings muss man sich dann eben über die Bedingungen, unter denen das geschieht, weiter unterhalten. Und das ist natürlich eine große gesellschaftliche Auseinandersetzung. Das ist eine Auseinandersetzung, wo juristische und historische Quellen wieder von Bedeutung sind. Und das ist, was in den nächsten Monaten, wahrscheinlich auch Jahren, durchaus hier auf dem Tisch steht.
Das sagt der freie Journalist Tobias Müller, unser Benelux-Korrespondent. Wir haben mit ihm gesprochen über die Öffnung eines riesigen Archivs in Den Haag mit Dokumenten zu NS-Kollaborateuren, die digitale Zugänglichmachung, die angedacht war, die lässt jetzt zumindest teilweise noch auf sich warten, aufgrund einer Entscheidung der unabhängigen Datenschutzbehörde.